Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Einen Tag vor der Wintersonnenwende müssen wir jetzt mal mit einer alten Mär aufräumen, mit der Mär vom Weihnachtstermin. Es stimmt eben nicht, dass die Christen mit Absicht ihr Weihnachten auf die Tage in der Nähe der Wintersonnenwende gelegt haben, um den Germanen das Julfest abspenstig zu machen. Das Problem an dieser Geschichte ist tatsächlich das Julfest, das sich wirklich nur sehr schwer in der Vergangenheit verorten lässt. Und wie alt diese angeblich uralte Tradition wirklich ist und warum es niemand daran hindert, es trotzdem zu feiern, das erzählt uns Kirsten Dietrich.
Im vierten Band der Harry-Potter-Serie über die Erziehung eines jugendlichen Zauberers fällt der alljährliche Weihnachtsbesuch der Internatsschüler bei den Eltern aus. Stattdessen feiert die Zauberschule einen Ball mit Tanz und Roben und viel Aufregung um die Frage, wer mit wem hingeht. Der Name des Festes? Nicht etwa Weihnachtsball, sondern Juleball, jedenfalls im englischen Original. Die deutsche Übersetzung setzt die Bezeichnung Jule gleich mit Weihnachten, aber das sieht nicht jeder so.
Jule selber wird zumindest jetzt dann in unserem Herd vor allem um die Zeit der längsten Nacht, also um die Wintersonnenwende sozusagen gefeiert, weil das eben die längste und die dunkelste Nacht ist.
Sagt Uwe Ehrenhöfer, Vorsitzender des Vereins Eldarring, in dem sich Menschen versammeln, die ein an germanischen und nordischen Vorbildern orientiertes Neuheidentum leben. Kern des religiösen Lebens ist der sogenannte Herd, eine lokale Gruppe, und solche Herde sind überall in Deutschland verteilt. Der Herd von Ehrenhöfer hat ein Einzugsgebiet von ungefähr 160 Kilometer Durchmesser. Im Allgäu leben nicht so viele Neuheiden.
Deswegen versuchen wir natürlich wenigstens die Jahreskreisfeste gemeinsam zu feiern. Und unter normalen Umständen, also nicht wie jetzt unter Corona-Bedingungen, würden wir uns treffen.
Erst zum gemeinsamen Essen im Gasthaus, dann irgendwo draußen ums Feuer herum.
Wir laden das Göttliche in unseren Kreis mit ein. Wir nutzen das als eine Art Dankesfest. Wir sagen natürlich Danke für das, was passiert ist auch. Wir nutzen das natürlich, um auch unsere Wünsche zu äußern. Und eben auch gerade beim Julfest, um natürlich dem vergangenen Jahr zu gedenken.
Das Ritual rund ums Feuer heißt Blot, abgeleitet von einem altnordischen Wort für Opfern. Das öffnet einen weiten Raum für Assoziationen. Wer oder was wird da geopfert? Aber das Opfern bei Neuheiden im Allgäu ist harmlos, sagt Uwe Ehrenhöfer.
Es gibt dann für jeden die Möglichkeit, auch sein eigenes, ich sage mal jetzt, Opfer darzubringen. Also zum Beispiel, indem man Brot oder Getränke oder Tabakwaren dem Feuer übergibt, ja, oder der Erde übergibt. Und oft kombinieren wir das Ganze noch mit einem sogenannten Sumbel. Das ist also noch eine Art Trankopfer. Da wird unter normalen Umständen ein Trinkgefäß halt herumgereicht in drei Runden. In der ersten Runde wird da traditionell den Göttern gedacht, in der zweiten Runde den Ahnen. Und die letzte Runde ist frei, wo jeder noch so seine eigenen Wünsche, sein eigenes Dankeschön sagen kann.
Statt besinnlichem Stille Nacht unterm Weihnachtsbaum also, Gruppenritual mit Opfergaben rund ums Feuer. Das klingt irgendwie ursprünglicher als das christliche Fest, oder?
Eine Studentin von mir hat eine lange Diss von fast 400 Seiten über das Julfest geschrieben und alles zusammengetragen, was man darüber so weiß. Und das ist tatsächlich herzlich wenig.
So das ernüchternde Fazit von Rudolf Simek, der an der Universität Bonn über ältere deutsche und skandinavische Literatur forscht. Simek räumt auch mit einer anderen Fehlannahme auf, dass es einen Machtkampf zwischen Weihnachten und Jul gegeben habe.
Die Frage, ob das Christentum sozusagen das ältere Julfest geklaut hat, stellt sich gar nicht, weil das Julfest in einer vorchristlichen Tradition überhaupt nicht zu belegen ist in irgendeiner Weise.
Nun ist die Tradition eines Festes im Winter, Jul genannt, natürlich nicht völlig an den Haaren herbeigezogen. In der literarischen Tradition, vor allem aus Island, finden sich immer wieder Bezüge darauf. Allerdings, sagt Simek,
dass man zu Jul die Götter in irgendeiner Weise verehrt hätte, da gibt es nur extrem dünne Belege dafür, überhaupt von Opferfeiern, wo man auf die Götter angestoßen hätte. Und die wenigsten davon sind ausgerechnet zu Jul zu verorten. Also da treffen sich die Nachbarn, da trifft man sich mit den Freunden. Das ist es aber.
Also im Prinzip so, wie in skandinavischen Ländern heute noch Weihnachten gefeiert wird. Was dort ja auch ganz selbstverständlich Jul heißt, aber eben das christliche Weihnachten meint, kein Fest der Vorväter und Mütter aus uralten Zeiten.
Wir haben viele Sagatexte, die mögen nicht historisch sein, aber die schildern uns natürlich in farbenprächtiger Form solche Feste, die sie als Julfest bezeichnen, die aber eindeutig christlichen Zustand beschreiben, weil dann die Leute nach dem Besäufnis auch noch in die Kirche gehen, in die Christmette.
Kein Wunder eigentlich, denn diese Sagas entstanden im Hochmittelalter nach dem Jahr 1000 auf Island. Schon damals blickten die christlichen Schreiber zurück auf eine für sie ferne Vergangenheit und malten sich die von Göttern regierte Welt ihrer Vorfahren aus. Das hat bis heute wenig von seiner Anziehungskraft verloren.
Es ist erstaunlich einerseits, also wie lebendig diese populären Vorstellungen von dem Heidentum sind, also keltisches oder germanisches auch. Odin, Thor, Freya, Julfest, Sonnenwenden, alles Mögliche, was es gegeben haben soll. Und wie schnell sich das bei näherem Hinsehen tatsächlich in Luft auflöst.
Sagt auch Stefanie von Schnurbein, Skandinavistin an der Berliner Humboldt-Universität.
Also zu denken, dass da irgendwas Altgermanisches gibt, was dann zu Weihnachten geworden ist, ist 19. Jahrhundert.
Zu Beginn ihres Studiums in den 1980ern geriet von Schnurbein eher zufällig in eine Gruppe, die germanische Riten praktizierte und diese auf rassistische Weise deutete. Kein Zufall stellte von Schnurbein fest, als sie näher hinschaute, denn die verstreuten und wenigen Spuren, die es aus dem vorchristlichen Nordeuropa gibt und speziell aus dem, was später der deutsche Sprachraum wurde, sie wurden gezielt erst ab dem 19. Jahrhundert gesammelt. Am Anfang stand die Rückbesinnung auf Märchen, Mythen und Sagen, nicht nur bei den Gebrüdern Grimm.
Das Christentum wird als weltumspannende Religion gesehen und durchaus nicht im positiven Sinne. Und man ist auf der Suche, also das sind die frühen Nationalbewegungen, die auf der Suche sind nach einer eigenen nationalen Mythologie, sage ich mal. Also Religion im 19. Jahrhundert eigentlich noch nicht, aber einer Mythologie und einem Erzählungsschatz, der das eigene abbildet.
Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns eine große Freude.
Die völkische Bewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und später bestimmte Strömungen des Nationalsozialismus zementieren eine unheilvolle Verbindung. Einerseits die Abkehr vom Christlichen als nicht ursprünglich deutsch, andererseits die Fiktion einer Religion der germanischen Ahnen. Das Julfest soll einer der Hebel werden, mit denen die Nationalsozialisten diese Ideologie aus Spezialistenkreisen herausbringen wollen. Weihnachtslieder wie »Es ist für uns eine Zeit angekommen« bekommen neue Texte, die eine klare, kalte Natur preisen. Dazu kommen Feuerrituale und neu entwickeltes Brauchtum rund um die Wintersonnenwende. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs geht auch diese Tradition unter. Einzelne neuheidnische Gruppen aber bleiben bestehen und viele von ihnen verknüpfen weiterhin Germanentum und Bezug aufs eigene, aufs Heimatliche mit rechtem Gedankengut. Seit den 1990er Jahren entstehen aber auch in Deutschland neuheidnische Gruppen, die ganz bewusst ihre Religion von Rassismus und Antisemitismus trennen wollen. Der Eldering ist eine davon.
Es gab dann also diverse Personen, die gesagt haben, wir wollen nicht völkisch sein, wir wollen nicht diesen Bezug auf Blut und Boden, auf Rasse oder sowas haben, sondern wir sehen das eigentlich als eine Religion, die allen offen sein sollten und frei sein sollten, die sich dafür interessieren als solches.
Für diesen Neuansatz hat sich der aus dem Isländischen stammende Oberbegriff Asatru etabliert. Er bezeichnet die enge Verbindung von Gläubigen mit dem Göttergeschlecht der Asen. Uwe Ehrenhöfer nennt sich lieber Neuheide, nicht so gerne dagegen germanisch. Der Begriff ist belastet, sagt er. An den Traditionen aber möchte er festhalten, auch wenn er natürlich weiß, wie dünn die Quellenlage ist.
Es sind Mythen, es sind Sagen unserer Vorfahren, es sind Mythen und Sagen unserer Vorväter. Man ist doch immer ein bisschen ein Kind dessen, wo man aufwächst. Ja? Das hat meines Erachtens aber eher was mit einer räumlichen Prägung zu tun.
Ich versuche es mir immer so zu erklären, das ist einerseits so eine Sehnsucht nach etwas anderem durchaus, also was Exotischem, was aber gleichzeitig gebunden bleiben soll ans eigene.
Und natürlich auch die Suche nach neuen Traditionen, die plausibler sind, als es das Christliche vielen Menschen noch ist. Deswegen auch der anhaltende Boom der Fantasy. Auch J.R.R. Tolkien griff im Herrn der Ringe ja auf nordische Mythologie zurück, nicht nur zur Weihnachtszeit.